Das ist ein wahrer Segen. Das sagen manche Leute, wenn ihnen etwas ganz Erfreuliches widerfahren ist. Da ist die Haushaltskasse wegen unerwarteter Ausgaben stark strapaziert und auf einmal kommt ein unverhoffter Geldbetrag, mit dem man gar nicht gerechnet hat, der über die nächsten Runden hilft. Das ist ein wahrer Segen. Gestern Abend telefonierte ich mit jemandem, der sagte, ich bin so dankbar, dass ich nette und rücksichtsvolle Mieter gefunden habe für meine Wohnung. Das kann ja auch ganz anders gehen. Wir verstehen uns so gut. Das ist ein wahrer Segen. Meinen Segen hast du. Das sagen wir und meinen damit, ich gebe dir meine Zustimmung zu dem, was du vorhast. Und Segen, wir hörten es bereits, wünschen wir Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Zum Geburtstag, zur Hochzeit, zur Geburt eines Kindes, zum neuen Jahr. Um den Segen Gottes geht es in unserem Predigttext, der uns für heute gegeben ist, aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6, von Vers 27. 4. Mose 6, von Vers 27. Und der Herr redete mit Mose, und er sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Wir sind damit noch nicht am Ende des Gottesdienstes. Normalerweise kennen wir diesen Segen ja vom Ende, vom Abschluss des Gottesdienstes. Wir wollen drei Beobachtungen zu diesem Abschnitt herausgreifen. Die erste: Im Segen wirkt Gott. Im Segen wirkt Gott. Gott sagt hier zu Mose: So sollt ihr zu den Israeliten sagen: Der Herr segne dich und behüte dich. Aber Gott bindet die Vermittlung, die Weitergabe seines Segens an Menschen. Er selbst steht dahinter als der Segnende, als der Handelnde, aber er beauftragt Menschen, diesen Segen zuzusprechen und weiterzugeben. Man kann den letzten Satz auch so übersetzen: Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Gott will segnen. Das ist hier seine erklärte Absicht. Segnen bedeutet, den Namen Gottes auf Menschen legen. Ein Name war für die Menschen in der biblischen Zeit nicht nur so ein Identifizierungsmerkmal, so wie heute zum Beispiel eine Sozialversicherungsnummer. Der Name, so verstand man es, der sagte etwas über seinen Träger aus, über dessen Wesen. Und in dem Zusammenhang ist es ganz interessant, dass Gott selber seinen Namen Mose bekannt gibt. Als Mose berufen wird in der Wüste, da gibt Gott ihm seinen Namen so bekannt: Ich werde da sein. So hatte er sich Mose vorgestellt: Ich werde bei euch sein. Ihr dürft euch jederzeit im Gebet an mich wenden. Sein Name vergewissert uns der Treue Gottes. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. alle Versorgung, alle Zuwendung, alle Vergebung, alle Hilfe, die Gott seinem Volk schenkt, verbindet sich mit diesem Namen. Yahweh auf Hebräisch, der Herr, so geben es manche unserer Bibelübersetzungen wieder, das ist mein Name, mit dem man mich anrufen soll von Generation zu Generation. Wenn Gott will, dass sein Name über seinem Volk ausgebreitet wird, dann heißt das, ich will zu den Zusagen stehen, die ich euch gegeben habe. Vom Neuen Testament her ist der Name Gottes für uns Jesus. In Jesus ist Gott uns in menschlicher Gestalt entgegengekommen. Jesus trägt die Wesenszüge Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater, so sagt er zu seinen Jüngern. Wer mich sieht, wer mir begegnet, der begegnet Gott. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, in die Evangelien und lesen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, so ist Gott. Menschen segnen bedeutet deshalb, ihnen den Raum der Gnade und der Liebe Gottes zu erschließen. Diesen Raum, den Jesus uns eröffnet hat, durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz und seine Auferstehung. Im Segen wirkt Gott. Der zweite Punkt, im Segen will Gott Gutes schenken. In unserem Text heißt es hier, behüten, das Angesicht leuchten lassen, Frieden schaffen. In der Vorstellung des Alten Testaments bedeutete der Segen ganz konkrete, greifbare, sichtbare Gaben. Nachkommenschaft, gute Ernte, Bestand der Viehherden, Wohlergehen, das alles ist Segen Gottes. Dass ich mein täglich Brot habe, dass ich Arbeit habe, dass ich Menschen habe, mit denen ich gemeinsam unterwegs sein kann, die zu mir halten, zu denen ich halte, das ist Segen Gottes. Tag für Tag. Und wer weiß, dass er vom Segen Gottes lebt, der kann lernen, dankbar zu leben. Der muss nicht allem nachjagen, was uns die Werbung heute andrehen will, als angebliche Lebenserfüllung. Jesus erinnert seine Jünger, der Mensch lebt nicht allein vom Ansammeln materieller Güter. Manche haben das in diesen zurückliegenden Wochen für sich formuliert und entdeckt, auf was es eigentlich ankommt. In so einer Krisensituation ganz plötzlich. Es ist Segen Gottes, dass in unserem Land das Wasser nach wie vor aus der Leitung kommt, wenn wir den Hahn aufdrehen. Dass das Licht angeht, wenn wir den Schalter betätigen. Viele kleine Sachen, dass wir satt zu essen haben. Dass die Versorgung auch in den herausfordernden Wochen funktioniert hat. Alles Segen Gottes. Der Mensch lebt nicht allein vom Ansammeln materieller Güter, sondern von dem, was von Gott kommt. Segen ist das, was Gott uns in seiner Barmherzigkeit schenkt. In dem Zusammenhang spricht Gott hier zu Mose vom Behüten. Der Herr behüte dich, Gott achte auf dich. Bei Gott darf ich mich geborgen wissen. Wir erinnern uns an das Bild, das wir gerade hier vorne gesehen haben, von dem Kind, das in dieser Hand gehalten, geschützt und geborgen ist. Wie schnell geschieht das manchmal im Alltagstrott, dass wir Gottes Behüten gar nicht mehr wahrnehmen? weil wir das so für selbstverständlich halten. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, ja, dann komme ich natürlich abends wieder zurück. Manchmal erinnert uns eine brenzlige Situation, die knapp ausging, dass Gott seine bewahrende Hand im Spiel hatte. Ich habe das am Freitagnachmittag gedacht, als ich jemanden im Krankenhaus besucht hatte und aus Bollinsen rausfuhr in dieser langgestreckten Kurve, die ich einsehen konnte, aber der Gegenverkehr nicht einsehen konnte. Und plötzlich schert einer hinter einem LKW aus und kommt auf mich zu, auf meiner Spur. In solchen Situationen merken wir auf einmal, da hat Gott seine Hand dazwischen gehalten. David beschreibt es im Psalm 23 so: Auch wenn ich durch das finstere Tal muss, ich fürchte kein Unheil, denn du, Herr, bist bei mir. Auch Christen bleiben dunkle Lebenssituationen nicht erspart. Aber wir werden daran erinnert, auch dann bist du nicht allein. Selbst wenn du von Gottes Macht nicht siehst und nicht spürst, du bist nicht allein. Wir könnten unser Leben letztlich überhaupt gar nicht absichern, und wenn wir noch so viele Versicherungsverträge hätten, unser Leben ist geborgen, wenn Gott uns behütet, wenn wir bei ihm geschützt und von ihm gehalten sind. Und, so heißt es hier, er gibt Frieden. Das hebräische Wort, das hier an dieser Stelle steht, bedeutet noch viel mehr als unser deutsches Wort Frieden. Es umschließt Heilwerden, geordnete Lebensverhältnisse, ein geheiltes Miteinander von Menschen. Gott tut alles, damit wir uns nicht gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Er hat Jesus in diese Welt gesandt, der für uns in die Hölle und durch die Hölle gegangen ist, damit uns das erspart bleibt. Wo der Name Jesu über Menschen ausgesprochen wird, wo er auf Menschen gelegt wird und wo Jesus verehrt wird und im Mittelpunkt steht, da muss man nicht mehr gegeneinander kämpfen. Da kann man Leben und Beziehungen schützen helfen. Und, auch das hörten wir vorhin bereits, dieser Segen Gottes, der Frieden, den er schenkt, der will geteilt werden. Wo wir ihn für uns allein behalten wollen, fängt er an zu verkümmern. Wie eine Pflanze, die nicht ausreichend Nährstoffe und Wasser bekommt. Nun kommt manchen vielleicht der Gedanke, mittlerweile ist das nicht alles ein bisschen sehr rosig gemalt. Wie sieht denn die Realität in dieser Welt aus? Und genau an diesem Punkt, wo wir diese Frage stellen, wird unsere Tragik deutlich. Wir leben in einer Welt, die sich im Aufruhr gegen Gott befindet. Wir leben in einer Welt, die sich im Aufruhr gegen Gott selbst zerstört. Selbst wenn Gott Gutes will, dann stößt er damit oft auf den Widerstand seiner aufrührerischen Geschöpfe. Die sagen, nein, nicht was du willst, sondern was ich will. Unter den Folgen leidet unsere Welt bis heute. Wir haben es im Anspiel gesehen, wir sind daran erinnert worden. Das ist in vielen Teilen, nicht nur in Amerika, auch in Europa, die Realität. Unter den Folgen leidet unsere Welt bis heute. Gott kommt mit seinem Segen in eine Welt hinein, die gegen ihn Sturm läuft, die nicht auf ihn hören will. Und manchmal kann er seinen guten Willen nur gegen sie durchsetzen. Und darum bedeutet der Segen Gottes auch Kampf. Das sind nicht nur so ein paar nette, rührende Worte, sondern der Segen Gottes bedeutet auch Kampf. Er kämpft gegen die zerstörerischen Mächte, gegen den Durcheinanderbringer, die diese Welt zerstören wollen. Der Frieden, der zum Segen Gottes gehört, muss gegen Streit und Unversöhnlichkeit erkämpft werden. Natürlich nicht mit denselben Mitteln. Dann landen wir wieder in dieser Spirale. Was das ganz praktisch bedeutet, das ahnen wir manchmal selber, wenn wir uns überwinden müssen, jemandem zu vergeben, der uns Unrecht getan hat. Es ist gefühlsmäßig, instinktiv viel leichter, sich zurückzuziehen, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Das liegt uns im Blut, das ist instinktiv in uns drin. So tickt diese Welt. Ist ja ganz merkwürdig, dass dieser führende Politiker Anfang dieses Jahres noch sehr genau wusste, dass in einem anderen Land des Mittleren Ostens Menschen unterdrückt werden, die auf die Straße gingen und protestierten. Und er dagegen zu Felde gezogen ist mit seinen Verlautbarungen. Und nur wenige Wochen später hat er überhaupt keine Probleme, auf Demonstranten seinem eigenen Land schießen zu lassen. So tickt diese Welt. Wie muss Gott sich manchmal fühlen, wenn er sieht, dass sein Segen nicht beachtet, dass er vielleicht gar mit Füßen getreten wird? Wie Gott sich fühlt, eine Antwort auf diese Frage finden wir im Neuen Testament. Jesus weint über Jerusalem. Wie oft wollte ich deine Bewohner versammeln, um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre schützenden Flügel nimmt. Wie oft habe ich euch zu mir gerufen, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann passiert dennoch das Ungreifliche, Unbegreifliche. Und das macht deutlich, dass Gott so ganz anders ist als wir. Jesus weint über Jerusalem. Ihr habt nicht gewollt. Ich habe es so oft versucht. Und dann macht Jesus sich nicht über den Ölberg aus dem Staub und sagt, dann kann ich jetzt für euch auch nichts mehr tun. Tut mir leid. Er zieht sich nicht ein für alle Mal beleidigt zurück, sondern er segnet weiter. Gott lässt seinen Sohn für uns sterben. Und er schafft damit eine Erlösung, die nicht nur unsere Seele, unser Inneres umfasst, sondern die diese ganze Schöpfung umfasst. Alles will Gott neu machen. So lesen wir es auf den letzten Seiten der Bibel. Und er begleitet uns mit seinem Segen in dieser so zerrissenen Welt bis an den Tag, wo seine Herrschaft endlich unwidersprochen für alle sichtbar werden wird und wo alle Knie sich beugen werden vor dem Herrn, der allein der Herr und König ist. Im Segen, der zweite Punkt, schenkt Gott Gutes. Und der dritte Punkt, im Segen schenkt Gott nicht nur etwas von seinen Gaben, sondern letztlich sich selber. Im Segen schenkt Gott letztlich sich selber. Es heißt hier, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, er erhebe sein Angesicht über dich oder zu dir hin. Wenn zwei Menschen sich gegenüberstehen dann hängt ganz viel von ihrem Gesichtsausdruck ab, wie diese Begegnung verläuft. Im Moment ist das manchmal ganz schwierig einzuordnen in der Situation, in der wir gerade sind, weil man die Gesichtszüge hinter der Maske nicht mehr erkennen kann. Das ist ein ganz großes Problem, so sagte die Vorsitzende vom Gehörlosenverband, Gehörlosen- und Taubstummenverband. Wenn Leute das Gesicht nicht mehr wahrnehmen können und nicht mehr wissen, was ist unter Umständen hinter dem Gesicht. Sie können aus den Gesichtszügen nichts mehr ablesen. Das verunsichert Menschen. Ich denke dabei an ein Erlebnis, ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt, glaube ich. Ich denke dabei an ein Erlebnis an der ehemaligen DDR-Grenze. Das ist ja nun schon ganz, ganz viele Jahre her. Aber es ist für mich eine kuriose Erinnerung an das, was hier in diesem Text an dieser Stelle gemeint ist. Es geschah am ehemaligen Grenzübergang Rottenbach-Eisfeld. Heute fährt man dort ganz ungehindert auf einer breit ausgebauten Autobahn von Thüringen nach Bayern. Man ahnt nicht einmal mehr, wie es dort einmal aussah. Früher gab es dort scharf bewachte Grenzanlagen. Der Reisepass wurde, wer das erlebt hat, mal in der DDR gewesen ist, der Reisepass wurde x-mal kontrolliert. Es war jedes Mal ein Theater, gewürzt mit Schikanen der DDR-Grenzer. Klar, weil die hatten ja immer mit dem Besuch aus dem Westen zu tun, durften aber nie hin. Also musste man das die Leute ja manchmal spüren lassen. Ich war als Jugendpastor zu einem Besuch in Ilmenau gewesen. Mitarbeiterschulung, viele Gespräche, Gottesdienst. Nach einem anstrengenden Wochenende stand ich sonntagabends wieder in Rottenbach in einer endlosen Autoschlange. Ich war nach dem Wochenende und nach diesem unnötigen Anstehen müssen da in einem ellenlangen Stau, ich war überhaupt nicht mehr freundlich aufgelegt, als die letzte Passkontrolle nahte. Und ich machte offenbar mittlerweile ein so finsteres Gesicht, verglichen mit dem Passbild, dass der Grenzer, der das letzte Mal dann den Pass kontrollierte und der erstaunlicherweise recht umgänglich war, ein Sondermodell von DDR-Grenzer, der sagte zu mir einfach, lachen Sie doch mal. Völlig unvorbereitet. Es war absolut grotesk. Aber irgendwie merkte ich, dass diese Bemerkung eine Verspannung in mir löste. Ich musste schmunzeln. Sofort wurde die Atmosphäre entspannter. Und der Grenzer meinte, sehen Sie, sieht doch alles gleich schon ganz anders aus. Fast wie Ihr Passbild. Aus dem Gesicht, aus den Augen erkennt man, wie es jemandem zumute ist. Gott, so heißt es hier, segnet uns, indem er sein Angesicht zu uns hin leuchten lässt. Wir sollen wissen, er will bei uns sein. Sein Angesicht strahlt. Wenn ein Mensch uns anstrahlt, dann wissen wir, dass er es gut mit uns meint. Wir haben keinen Gott, der uns durch eine Maske verborgen ansieht oder vielleicht sogar wie eine versteinerte Maske anblickt. Gott wendet uns sein Angesicht zu und er sagt doch damit nichts anderes als, du bist mir wichtig. Ich möchte in Verbindung mit dir sein. Interessant in dem Zusammenhang, dass in 1. Mose 3 die Folgen des Sündenfalls beschrieben werden, nämlich so: Adam und Eva verstecken sich vor dem Blick Gottes. Sie wissen, was sie getan haben, und sie trauen sich nicht, ihm unter die Augen zu treten. Sie verstecken sich vor diesem Blick Gottes. Sie laufen weg, wie wir in dieser Welt seither immer vor Gott weglaufen. Vielleicht geht uns das ja auch manchmal so. Wenn wir spüren, dass sich in unserem Herzen Dinge einnisten, die Gott nicht gut heißt. Vielleicht wäre es uns in solch einem Moment sogar lieber, Gott würde seinen Blick gar nicht so genau zu uns hinwenden. Wir wären lieber allein mit uns und mit dem, was so in uns drinsteckt, was wir da auf einmal entdecken. Wir merken das ja auch in zwischenmenschlichen Spannungen. Dann geht man sich eben aus dem Weg. Man muss sich ja nicht ins Gesicht schauen. Vielleicht wäre es besser, Gott würde da gar nicht so genau hingucken. Aber kann uns eigentlich etwas Besseres passieren, gerade auch in solchen Situationen, als dass Gott sein Angesicht zu uns hin erhebt? Damit signalisiert er uns doch: Ich habe Gedanken des Friedens über dich. Lass uns diese Sache aus der Welt schaffen. Ich will dir gut sein. So hieß es ja am Ende hier: Gott will segnen. Ich will dir gut sein. Du sollst dich doch wieder freuen können in meiner Nähe. Wir wollen uns doch begegnen können. Gott will segnen. Und darum können wir als Menschen anderen Menschen keinen besseren Dienst erweisen, als sie zu segnen, als sie in diese gnädige Gegenwart Gottes hineinzustellen. Er will segnen. Ihr sollt meinen Namen auf mein Volk legen, damit ich sie segne. Und als Gesegnete gehen wir anders fort, als wir gekommen sind. Amen.